Nun haben Sie Bibeln auf Ihren Plätzen. Wir lesen den Predigtext für heute Abend aus Römer 8, Vers 31 bis 39. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in uns ist, unserem Herrn. Herr, mach uns auch jetzt ganz gewiss. Amen. Liebe Gemeinde, es ist sicher kennzeichnend für diese 70er Jahre, die nun zurückliegen, dass es manche Erschütterungen gab. Am Anfang dieses Jahrzehnts stand der große Aufbruch, der große Optimismus. Man sprach von der goldenen Zukunft, von dem, was eine junge Generation nun in kürzester Zeit neu machen wird. Es war eine große Hoffnung, die manche Älteren resigniert zurücktreten ließ. Ja, man ist nicht mehr so jung wie die mit ihrem großen Mut. Und am Ende dieses Jahrzehnts steht eine heftige Erschütterung. Wie tief eigentlich die Erschütterung geht, das lässt sich jetzt noch gar nicht ahnen. Ich hätte es nie gedacht als Prediger des Evangeliums, dass man mit ungläubigen Menschen so leicht wie heute am Anbruch eines neuen Jahrzehnts über Ängste reden kann. Das hatten viele früher weit von sich geschüttelt. Sie haben ja viel mehr vertraut, dass wir eine ganz neue Welt schaffen. Wie hat Rudi Dutschke gesagt, eine Welt, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Und zwar in unserer Generation wird dies gelingen. Und nun ist doch großer Optimismus erschüttert, auch im politischen Leben. Die großen Hoffnungen, die auf Vorgänge wie die Entspannung gebaut waren. Und viele Menschen gehen mit Zittern und mit Zagen in das neue Jahr hinein. Nun gibt es ein einfaches Rezept, wie man sich über seine Ängste hinweghelfen kann. Mir ist das vor Augen, wie es einmal einer unserer Glaubensväter erzählte, aus dem Siegerland, wie er auf einer sehr gefährlichen Fahrt war. Die Straße war vereist, das war im letzten Jahrhundert und das war ein riskantes Abenteuer, bergauf, bergab, mit den Pferden und dem Fuhrwerk und dann die spiegelglatte Straße. Und dann sagte plötzlich ein Begleiter zu ihm, warum hast du keine Angst? Du sitzt da hinten auf deiner Bank und pfeifst so fröhlich. Merkst du nicht, wie gefährlich das alles ist? Wir sind doch noch nicht da und das kann ja alles noch schief gehen. Dann sagte der nur, ich sitze rückwärts und ich sehe die Gefahren immer erst, wenn wir drüber weg sind und dann kann ich bloß danken. Der ganze Schreck ist weg. Ich kann da nur sagen, es ist ja gut gegangen. Ihr seht sie, weil er vorausschaut, immer vorher. Ich schaue nur rückwärts. Und das ist eine einfache Methode, um mit den Ängsten fertig zu werden. Nur geht das nicht. Wir können nicht bloß heute da sitzen und zurückblicken und danken. Wie viele von Ihnen sehen sorgend und mit Ängsten in dieses neue Jahr? Was wird denn kommen? Was wird denn werden mit den Ängsten, die uns jetzt schon nicht mehr loslassen, mit den Sorgen, die uns niederdrücken? Was wird denn werden mit den Schmerzen, die bevorstehen? Wie viele von Ihnen spüren schon die Spur Ihres Lebens tief eingegraben, die Sie gehen sollen? Und da ist uns jetzt am Jahresschluss dieses große Wort gegeben, dass unser Blick auf den Herrn fällt. Wir sagen können, was soll denn eigentlich noch geschehen können? Dieses neue Jahr 1980, das ganze neue Jahrzehnt, steht unter der segnenden Hand unseres Herrn. Und wir wollen tatsächlich alle Schrecken und Ängste überwinden. Und wir wollen froh werden, danken, auch weil wir vorwärts blicken können und hineinsehen in die Schrecken, auch in das Erschüttertwerden all dessen, was eigentlich feststehen sollte und doch wackelt und doch fröhlich unsere Straße gehen. Ich habe ein Motto, das ich wollte, dass Sie es nicht vergessen können in diesem Jahr. Uns kann keiner mehr. Das will ich dreifach entfalten. Uns kann keiner mehr ängstigen, sagt Paulus. Dabei spricht Paulus im gleichen Atemzug sehr wohl davon, dass Ängste kommen können. Er spricht ja von Trübsal. Das Wort Trübsal ist ja in unserem Sprachgebrauch etwas abgegriffen und darum ist gut, dass jetzt wieder das Wort Bedrängnisse steht. Das ist so, wie wenn uns einer den Hals zuhält. Und wir die Krallen spüren und wir nicht mehr atmen können, wir sagen, wir versticken. Das ist die Bedrängnis. Wenn die Umstände unseres Lebens so kritisch werden, dass wir keine Möglichkeit mehr sehen, wie wir uns befreien können. Paulus sagt, das kann geschehen. Oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Entbehrung oder Gefahr. Paulus hat nie gemeint, dass wir durch ein Leben hindurchgehen, wo all diese Dinge nicht geschehen. Er wusste viel zu genau, dass wir in der Nachfolge Jesu den gleichen Kreuzesweg gehen müssen. Aber warum kann er denn sagen, uns kann keiner mehr ängstigen? Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott ist für uns, weil er sich für uns erklärt hat in der Schöpfung der Welt. Gott hat eine Erklärung abgegeben für uns Menschen. Gott will uns. Mir ist das so groß, dass selbst über einem Menschenleben, das von den Eltern nicht gewollt wurde, Gottes Ja steht. Gott hat jeden Menschen gewollt. Aber uns genügt es jetzt nicht nur auf die Schöpfung hinzuweisen, dass Gott über dem Ja, über dem Menschenleben ein deutliches Ja spricht. Es geht ja hier noch um viel mehr. Das kann uns auch nicht trösten, dieses Schöpfungsja Gottes, weil wir spüren, dass zwischen uns und Gott ganz dunkle Dinge liegen. Dass zwischen uns und Gott schreckliche Sachen passiert sind, die ja all dies eigentlich unmöglich machen, dass Gott noch für uns eintreten könnte. Wir haben seine Ordnungen gebrochen. Wir haben seinen guten Willen einfach nicht wahrgenommen. Wir haben ihn enttäuscht. Wir haben ihm ins Gesicht geschlagen, auf sein freundliches Entgegenkommen. Und darum meint Paulus ja noch viel mehr. Gott ist für uns, weil er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Das Sterben Jesu ist ein Pfand. Das gilt bis in die schrecklichsten Stunden unseres Lebens hinein. Ich bin nicht verlassen und nicht aufgegeben, auch wenn es nach außen so sein könnte, wie wenn Gott mich verraten hätte, wie wenn Gott mich aufgegeben hätte. Ich bin nicht aufgegeben. Ich weiß es, weil er seinen Sohn für mich hat sterben lassen. Wenn Gott solche Opfer für uns einsetzt, dann steht dies fest, dass er uns nicht aufgeben will. Und dies hat ja Gott gerade getan für sündige und schuldige Menschen. Dann gilt dies gerade da, wo ich Gott betrübt habe mit meinem Leben. Nun sagen Sie, ja, gilt das auch für mich? Ja, ich wollte Ihnen eigentlich gerade die Frage vorlegen, gilt das jetzt für Sie? Wissen Sie das? Können Sie dies so sagen? Auch wenn morgen Schweres passiert bei einem Verkehrsunfall, ein Polizist läutet und Ihnen eine schlimme Mitteilung macht, können Sie es dann sagen? Können Sie sagen in den Stunden, wo Sie nachts wach liegen, Gott ist rückhaltlos für mich, wissen Sie das? Jetzt dürfen Sie nicht mich fragen, jetzt muss ich Sie fragen. Und ich kann nur sagen, das müssen Sie wissen. So wie ich weiß, mit wem ich verheiratet bin, das vergesse ich auch nicht, müssen Sie wissen, ob Ihr Leben unter dem Schutz Gottes ruht. Wenn wir nachher Abendmahl halten wollen, da will es Ihnen Jesus Christus zusprechen, für dich in den Tod gegeben, für Sie Gott ist für sie, Gott will für sie eintreten. Was auch Furchtbares geschehen mag, es muss ihnen zum Besten dienen. Und es kann nichts mehr gegen sie sein. Uns kann keiner mehr ängstigen. Und am liebsten wollte ich jetzt mit ihnen das ganze Lied singen. Keine Sorge, wir tun es nicht. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich rufe und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun, der Feinde und Widersacherot? Und wo es dann heißt, dass ich mich bergen kann unter diesem mächtigen Schutz Gottes, dass mich Gott bedeckt, dass mich niemand mehr anklagen kann, niemand mehr verurteilen kann, weil ich unter dem Ja Gottes stehe. Wissen Sie es? Sie müssen es wissen. Also das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Das will Sie heute Abend, der Herr, fragen. Er sagt es Ihnen noch einmal. Das war mein ganzes Reden und Rufen an Sie. Für dich gestorben, für dich in den Tod gegeben, für dich auferweckt. Uns kann keiner mehr ängstigen, uns kann keiner mehr verklagen. Das ist das Zweite. Doch, es können uns natürlich noch viele verklagen, es können noch viele kommen und mit Recht immer wieder vor uns hinstehen und unsere Schwächen aufdecken. Warum sind wir eigentlich so auf Ehre erpicht? Warum bin ich so empfindsam, wenn mich einer ein wenig kritisiert? Das ist doch nur, wenn da ein bisschen an der Oberfläche gekratzt wird und der erste Lack an unserer Persönlichkeit ab ist, dann kommt zum Vorschein, es ist nicht viel drunter. Und dann kommt unser ganzes notvolles Leben ans Licht. Und wir decken das nach außen ab vor den anderen. Und darum können wir es uns gar nicht leisten, dass andere an uns auch wahre Dinge bloßlegen. Das ist peinlich und entwürdigend. Und wenn dann das Gespräch über uns weitergeht, dann sorgen wir uns, was reden jetzt die anderen über uns. Der Paulus sagt, was andere über mich reden, das interessiert mich gar nicht mehr. Und das ist ein Zeichen eines reifen Christenstandes. Ob man im Glauben feststeht, ob man im Glauben gewiss ist, dazu müssen Sie kommen, dass Sie sagen können, also mich kann keiner mehr verklagen. Und wenn Sie kommen und mir erzählen über mich dies und jenes, mag stimmen und mag nicht stimmen, gute und böse Gerüchte, Paulus sagt, das ist ja nicht mein Leben. Entscheidend für mich ist, Christus hat mich gerechtfertigt. Ich bin von Christus angenommen. Ich stehe da als einer, für den Gott eintritt. Und Gott sagt, du bist für mich in Ordnung gekommen. Ich habe dein Leben neu gemacht. Ich habe das Alte ausgelöscht. Und dann kommen die Menschen noch und sagen, ja, was soll denn auch der noch können? Und den, von dem haben wir ja unsere leidvollen Erfahrungen mit ihm schon gemacht und wir wissen ja, was all das in seinem Leben drin ist. Und Gott setzt sich wieder das Urteil der Menschen durch. Einer der gesegneten Evangelisten nach dem Krieg, auch in Deutschland, war ein junger Mann, der über 10 Jahre seines Lebens wegen einem schweren Bankraub absaß. Wolfgang Dück. Und das ist nur ein Zeichen, dass Gott nicht nach dem fragt, wie unsere Lebensgeschichte ausgesehen hat, sondern dass er sie neu macht. Christus ist nicht nur für dich gestorben, sondern er ist auch auferweckt. Nun soll die Auferstehungskraft in unserem Leben durchbrechen und sichtbar werden. Gott kann Neues gestalten. Und wie verworren ein Leben war, wir würden staunen, wenn wir in den Augen des Glaubens dieses neue Jahr 1980 ansehen. Wie kann Gott Unerwartetes plötzlich möglich machen? Wie kann er Schwache begaben? Wie kann er durch Weniges wirken? Der damals 5 Brote und 2 Fische gesegnet hat, der kann aus ihrem schwachen Leben solch große Wirkungen machen, dass wir alle nur staunen können. Das ist doch dem Herrn ein Kleines. Das ist so unwichtig, was Menschen reden, was sie erwarten, was sie über uns meinen, wie sie uns einschätzen. Wer will uns denn noch verklagen? Wer will denn noch über uns reden? Christus ist hier, der gestorben ist, ja, viel mehr. Das ist noch wichtiger. Der ist auferweckt für uns und er will als der Auferstandene nun auch in diesem Jahr 1980 sich erweisen. Wie wir neulich mit einem Kirchengemeinderat nach der Ordnung der Bibel, einem Gemeindeglied waren, das vor einer schweren Krankheit steht, nach menschlichem Ermessen. Da wollten wir auch darüber beten und das einfach in die Hand des Herrn legen. Und wir waren bereit, das auch so zu nehmen. Aber wir sagten, wir wissen doch, dass der, der dem Tod die Macht genommen hat, Unerwartetes tun kann. Und nicht nur in der Krankheit, in all den Nöten dieses Lebens. Wir wissen, es geschieht, wie er auch die Sachen hinausführt. Alles nur, damit er verherrlicht werde über unseren Nöten und Leiden. Keiner kann uns mehr verklagen. Und das Dritte, uns kann keiner mehr losreißen. Uns kann keiner mehr ängstigen, uns kann keiner mehr verklagen. Uns kann keiner mehr losreißen. Doch die Angst werden wir auch nie los, dass uns doch irgendwo ein Teufel von Jesus losreißen könnte, dass er unseren Glauben matt setzen könnte. Das ist die letzte Angst und Sorge der Jesus-Jünger. Irgendwo werden wir müde und schwach. Ist das nicht doch noch möglich, in der letzten Todesstunde, dass wir nicht mehr die Kraft haben? Das ist ganz groß. Dann sagt die Bibel, das Wort Gottes, immer wieder nein. Dein Glaube wird letztlich gehalten von der mächtigen Hand Jesu. Dasselbe, was Jesus dort in dem großen Kapitel vom guten Hirten gesagt hat. Niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Wenn ich ihm vertraue, dann hält er mich so fest. Und da ist meine kleine, zitternde Hand. Vergesst das nie mehr, wie ich das 1975 gehört habe. Damals in Uganda von Festo Kiwenjre. Vor dieser ganzen Geschichte, der blutigen Bürgerkriegsgeschichte, die noch kam, wo er sagte, unsere kleine, zitternde, schwache Hand ruht in der mächtigen, starken Hand Jesu. Und darum sind wir gewiss, darum sind wir sicher, darum sind wir froher Zuversicht, was auch geschehen mag. Keiner kann uns losreißen, keine Macht dieser Welt, auch der Tod nicht, kein Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf. Es gibt keine dunklen Mächte mehr, wo ich auf Jesus schaue und wo ich ihm gehöre. Und wenn andere immer wieder sagen, ist nicht doch da irgendwo ein dämonischer Einfluss in meinem Leben, schauen Sie doch auf Jesus, nichts ist da, keine Macht, keine Gewalt, auch in diesem Jahr 1980 nicht. Sondern er steht da, dieser Herr, der seine Hand auf sie legen will, der noch viel mehr ihre kleine, schwache Glaubenshand fest umschließen will. Da geschieht ja noch viel mehr, nicht nur, dass unsere kleine, schwache Hand von der Hand Jesu gehalten wird, sondern dass Gott, der Vater, seine mächtige Hand noch über diese beiden Hände legt, über die Hand Jesu und meine kleine Glaubenshand und dann sagt der Vater, ich habe sie, meine Schafe, die Schafe Jesu, in die Hand Jesu hineingegeben. Und ich habe sie dort hingelegt. Und niemand kann sie jetzt mehr auseinanderreißen. Darum gehen wir so fröhlich in dieses neue Jahr, was auch kommen mag. Das wissen wir. Und was auch wackeln mag. Aber wir sind gewiss, dass nichts uns von dieser starken Hand Jesu und von seiner Liebe trennen kann. Und wenn wir bei Jesus sind, dann wird alles wunderbar werden. Wir werden nur staunen und danken, bewegt danken. Amen.